Denkt daran, dass die Lernverse so: Gnade sei mit euch von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf den Predigttext, das ist der zweite Abschnitt im Gebet Jesu, was er nach den Abschiedsreden gebetet hat, kurz bevor er dann nach Gethsemane gegangen ist und gefangen genommen wurde. Dort lesen wir Johannes 17, Vers 6 bis 10. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Irgendwie ist jetzt hier ein falscher Vers drin. Wenn ihr auf euren Zetteln schaut, wir müssen jetzt eine Zeile überspringen und dann: und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin verherrlicht in ihnen. Ja, ist das richtig so? Das ist irgendwie hier reingerutscht in einfach Ausklammern. Warum ging Jesus ans Kreuz? Nicht nur zu unserer Errettung, sondern zur Verherrlichung Gottes. Das war sein wichtigstes Anliegen, das war sein größter Wunsch. Und darum hat er mit diesem Anliegen sein Gebet, was wir auch das hohe priesterliche Gebet Jesu nennen, begonnen. Und wir haben gesehen, gerade weil es zuerst um die Verherrlichung Gottes geht, ist unsere Rettung zu 100% sicher. Das beides gehört zusammen. Gott wird verherrlicht durch unsere Errettung, weil wir durch Gott erkennen und Gottes Liebe erkennen. Und weil es um Gottes Verherrlichung geht, ist unsere Errettung auch zu 100% von ihm abhängig. Wenn sie zu einem kleinen Teil von uns abhängig wäre, würden wir auch einen kleinen Teil der Ehre bekommen. Nein, sie ist zu 100% von Gott abhängig. Und das wird in diesen Versen deutlich, die wir gerade gehört haben, in denen Jesus uns darauf hinweist, für wen er betet. Das ist unser erster Punkt. Für wen betet Jesus? Jesus betet nicht für alle Menschen. Er betet ganz konkret für die Auserwählten Gottes, für das Volk Gottes, für die, die Gott ihm gegeben hat. Und dann wird noch geklärt, ja, woran erkennt man sie? Sie haben dein Wort bewahrt. Und dann Vers 7, nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt und so weiter. Sie erkennt man an ihren Glauben an Christus und an den Vater. Sie haben erkannt, dass der Sohn, dass Christus der Sohn Gottes ist. Und warum haben sie es erkannt? Weil sie seine Worte als Wort Gottes erkannt und angenommen haben. Und das ist ganz interessant, der Abschnitt beginnt ja, Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. Und dann redet er von den Worten, die sie erkannt haben. Durch die Worte Jesu, durch die Bibel erkennen wir den Namen Gottes. Und der Name ist mehr als nur eben der Name, so wie wir das vielleicht kennen, sondern er steht für das ganze Wesen Gottes. Wir erkennen sein Wesen. Und hier merken wir wieder, Erkenntnis Gottes bedeutet mehr als nur irgendetwas über Gott zu wissen, sondern es hat mit einer Verbindung, mit einer Beziehung zu tun. Es ist ein Wort aus der Bundessprache. Das bedeutet, dass wir mit Gott verbunden sind im Bund, dass wir ewiges Leben haben, weil wir mit dem verbunden sind, der das Leben ist. Aber wenn wir jetzt mal zurückschauen in die Abschiedsreden Jesu, gerade da wird doch deutlich, dass seine Jünger zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus dieses Gebet spricht, noch keinen so tiefgreifenden Glauben haben. Dass sie den Heiligen Geist noch nicht in dem Maß haben, wie sie ihn ab Pfingsten haben sollten. Sie haben eben noch nicht alles über Jesus und vor allem über sein Erlösungswerk, über das Kreuz erkannt. Aber diese Worte von Jesus, die klingen doch irgendwie, als ob sie das alles schon erkannt hätten. Als ob sie in ihrer Erkenntnis schon viel weiter sind. Wie sollen wir das verstehen? Zum einen, sie haben noch nicht alles erkannt, aber sie durften erkennen, dass Jesus von Gott kommt. Dass er der Sohn Gottes ist. Gerade Petrus, ja, der sich immer gegen das Kreuz gestellt hat. Das widerfahre dir nur nicht. Der das Leiden nicht wollte. Für Jesus nicht und für sich nicht. Gerade er hat zuerst deutlich bekannt, dass Jesus der Christus ist von Gott. Also sie durften schon einiges erkennen. Aber zum anderen gilt der entscheidende Punkt. Die Grundlage dafür, dass sie zu Gottes auserwählten Volk gehören, ist nicht ihre Erkenntnis. Und auch nicht ihr frommes Leben, ihre guten Taten, von denen spricht Jesus überhaupt nicht. Wir würden vielleicht sagen, ja, einen Christen erkennst du zuerst einmal daran, dass er irgendwie fromm lebt. Nein, dafür bittet Jesus später in diesem Gebet, da kommen wir noch hin, er bittet, dass Gott es ihnen noch schenken möge, ihnen, denen, die schon zu ihm gehören, die seine Jünger sind. Nein, der entscheidende Punkt, die Grundlage, dass wir zu Gottes Volk gehören, das ist, dass Gott uns seinem Sohn gegeben hat. Ja, dass Gott die Jünger seinem Sohn gegeben hat. Das erwähnt Jesus viermal in diesem kurzen Abschnitt. Viermal. Die Jünger gehörten Gott, weil er sie von Anfang an erwählt hat und sie gehören Jesus, weil Gott sie ihm als Geschenk gegeben hat. Wir sprechen ja oft darüber, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat zu Weihnachten. Deshalb schenken wir uns Geschenke. Und das ist richtig. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Wir selbst, die Gläubigen, sind ein Geschenk Gottes für seinen Sohn. Und zwischen diesen beiden Geschenken gibt es entscheidende Unterschiede. Sie sind nicht parallel zueinander. Ja? Sie entsprechen sich nicht einander völlig. Das Geschenk des Sohnes zu uns dient zum Wohl der Empfänger und zur Verherrlichung Gottes. Doch das Geschenk von uns zu Jesus dient zum Wohl des Geschenks und zur Verherrlichung des Empfängers. Noch ein wichtiger Unterschied. Wir haben nichts dafür getan, um das Geschenk des Sohnes zu verdienen. Jesus hat alles bezahlt, um das Geschenk von uns zu erhalten. Der Vater hat sie, die Jünger, seinem Sohn gegeben, damit er sie errette. Und Jesus musste für diese Errettung ans Kreuz gehen und sein Leben lassen für die Sünden des Volkes Gottes. Jesus sagt in Vers 9, das ist nochmal sehr deutlich, ich bitte für sie, also für die Gott mir gegeben hat. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Wisst ihr, liebe Geschwister, Jesus kannte sein Volk. Jesus kannte auch uns damals schon. Und er kannte auch unseren Stolz und unseren Hochmut und die damit verbundenen Irrlehren, die in der Gemeinde, in dem Christentum immer wieder entstehen würden. Die es auch schon zu seiner Zeit, auch schon vor seiner Zeit gab. Ich meine die Lehren von Arminianismus bis Allversöhnung. Allversöhnung, das kennen wir meistens, ne? Das bedeutet, wenn man sagt, ja, egal, was ein Mensch glaubt, egal was ein Mensch getan hat, alle Menschen kommen irgendwann in den Himmel. Alle werden irgendwie gerettet. Und dann gibt es alle möglichen Abstufungen, alle möglichen Lehren und vielleicht auf der anderen Seite ist dann der Arminianismus. Da sagt man dann, nein, Christus ist nicht für alle gestorben. In dem Sinn, dass wirklich definitiv alle Menschen gerettet werden, sondern die Menschen müssen sich für Christus entscheiden. Christus hat sehr viel für ihre Rettung getan, er hat ihre Errettung ermöglicht, aber der Mensch muss jetzt noch zustimmen, damit dann die Errettung wirklich durchgeführt werden kann. Und natürlich hat man dann versucht, diese Verse von Jesus, die ja so deutlich sind, zu entschärfen, um die Erwählungslehre, die hier dahinter steckt, ja die Lehren der Gnade zu leugnen. Sollte Jesus durch diese Worte davon sprechen, dass sein Gebet und Opfer nur für Gottes vorher ersehenes, also vorher bestimmtes Volk gelte? Nein, sagt man, denn Jesus bittet an dieser Stelle ja ganz konkret nur für seine 11 Jünger. Sind nicht mehr 12, weil Judas schon hinausgegangen ist. Und das stimmt ja auch im gewissen Sinn erstmal. Jesus betet mit diesen Worten speziell für seine Jünger. Und Jesus betet dann in seinem hochpriesterlichen Gebet später für die Welt. Vers 21, wer eine Bibel hat, kann das nachlesen. Da steht dann eben, dass die Welt erkennt, dass ich von dir ausgegangen bin, dass du mich gesandt hast. Also Jesus betet auch für die Ungläubigen. Und es ist klar, Jesus kann ja nicht für beide Gruppen, für die Gläubigen und für die Ungläubigen, dasselbe beten. Wir sehen es dann im weiteren Verlauf, dazu kommen wir in der weiteren Predigt noch. Jesus bittet um Bewahrung für seine Jünger, Bewahrung vor dem Bösen. Und es ist klar, dass er nicht für die Welt um Bewahrung bitten kann, um Bewahrung vor dem Bösen, denn die Welt ist ja böse. Im Gegenteil, er bittet, dass durch das Zeugnis der Jünger Menschen aus der Welt zum Glauben kommen. Zu Jesus kommen. Also Jesus bittet in gewisser Maße später doch noch für die Welt. Aber nicht in dem Sinne, dass er für alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen betet. Wenn Jesus für die Welt betet, dann betet er konkret für die Menschen, die zwar noch zur Welt gehören oder gehörten, aber durch das Zeugnis der Jünger zum Glauben kommen werden. Und zwar durch Gottes Gnade, aufgrund seines Ratschlusses. Jesus bittet für das Volk Gottes, für die, die Gott ihm gegeben hat. Dabei bleibt es. Damit sind alle Menschen gemeint, die zum wahren, rettenden Glauben gekommen sind und noch kommen werden. Jesus hat das schon vorher deutlich gemacht, dass das immer nur die sind, die Gott ihm gegeben hat. Nämlich in Kapitel 6 lesen wir Vers 37, wo Jesus allgemein darüber spricht, über die Menschen, die zu ihm kommen können. Alles, Kapitel 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das wiederholt Jesus immer wieder. Nur den, den der Vater Erkenntnis schenkt, den er das Herz anrührt, die er ruft mit seinem Wort im Herzen, die können Jesus wirklich erkennen. Wenn wir allein das Johannesevangelium lesen, und wenn wir es ehrlich lesen, dann werden wir die Lehre der Erwählung, die Lehre der Vorhersehung, die Lehre der absoluten Souveränität Gottes nicht umgehen können. Warum ist diese Lehre so wichtig? Wir hatten das Thema heute schon im biblischen Unterricht. Ich hatte schon gesagt, dass im Bekenntnisunterricht, dass das heute wunderbar zusammenpasst. Aber ich möchte es nochmal fragen, warum ist sie so wichtig? Denn wir wissen ja, das ist ja eine der anstößigsten Lehren. Selbst viele Christen haben damit ein Problem, dass alles von Gott abhängig ist. Dass auch sie selbst zu 100% von Gott abhängig sind. Dass sie auch nicht ein ganz kleines bisschen für ihre Errettung tun können. Ein bisschen ihren guten Willen zeigen. Hätten wir diese anstößige Lehre so in den Vordergrund gestellt? Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Warum betet Jesus allein für Gottes auserwähltes Volk? Und ihr seht es auf den Zetteln, ich habe da drei Antworten und die erste lautet, weil wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen sollen. Die Lehre der Erwählung soll den Menschen aufzeigen, wo er steht. Er ist in seinen Sünden total gefangen, er ist geistlich tot. Er hat in sich nicht die Fähigkeit, Gottes Namen und damit sein Wesen, sein wahres Wesen zu erkennen. Ich denke, das ist ganz wichtig, denn der Mensch hat durchaus die Fähigkeit, Gott in gewisser Maßen zu erkennen. Er hat die Fähigkeit in sich, das hat Gott in den Menschen gelegt, dass er irgendwie erkennen kann, es gibt Gott. Aber es ist ein sehr schwammiges Wissen, nichts Konkretes. Dieses Wissen führt nicht dazu, dass der Mensch sich unter Gott demütigt, sich an ihn hängt, an ihn fleht, dass er ihn errette. Nein, diese Fähigkeit hat er nicht in sich. Die Fähigkeit, sich für Gott zu entscheiden, an ihn von ganzem Herzen zu glauben. Diese Fähigkeit zu besitzen würde bedeuten, dass noch irgendetwas im Menschen wäre, was nicht vom Sündenfall betroffen wäre, von der Sünde, die in ihm ist. Ja, meinetwegen sein Wille. Er kann noch von seinem Willen sich frei entscheiden. Oder die Vernunft. Er kann noch etwas erkennen, was wirklich richtig und gut ist. Die Bibel macht deutlich, vor allem das Alte Testament, es malt es diese Botschaft immer wieder vor Augen, Sünde betrifft und verdirbt den ganzen Menschen. Auch seinen Willen, auch seine Vernunft. Auch die Spitze seiner Seele oder was sich Menschen ausgedacht haben, was da noch irgendwo so ein Fünkchen göttlich sein soll in uns. Sünde ist katastrophaler, als wir uns das vorstellen. Wir stellen uns unter Sünde vor, dass ich halt mal was Falsches gemacht habe, dass ich mal gelogen habe, mal irgendwie diverse Sünden eben in meinem Leben getan habe. Ja, sagen wir natürlich, wir alle sind Sünde. Aber Sünde geht viel tiefer. Sie verhindert, dass wir Gott sehen können, dass wir erkennen, wie gut Gott zu uns ist. Sie verhindert, dass wir glauben können, dass wir wirklich auf Gott vertrauen können. Lest 2. Mose, lest das Buch Richter durch, lest Jeremia durch. Und dann werdet ihr beim Lesen merken, Mensch, warum sind die so blöd? Warum folgen die nicht endlich Gott? Warum bleiben die nicht bei Gott? Gott hat ihnen das Heil versprochen, Gott hat ihnen Segen gegeben, Gott hat sie auch immer wieder beschenkt, hat sie immer wieder gerettet. Warum bleiben die nicht einfach bei Gott? Warum wenden die sich immer wieder ab? Warum gehen die wieder immer zu diesen toten Götzen? Immer wenn sie bei Gott waren, ging es ihnen gut. Immer wenn sie sich von Gott abgekehrt haben, kam das Gericht. Man denkt sich, also von der Vernunft her, von der Logik her, müsste das doch völlig klar sein. Warum sind die so dumm? Nun, wir können dasselbe über uns sagen. Warum sind wir so? Warum entscheiden wir uns immer wieder, obwohl wir ja gläubig sind, uns von Gott abzuwenden und Sünden zu tun? Und das ist so, weil die Sünde uns beherrscht oder beherrscht hat. Weil sie uns prägt, weil sie unser Wesen ausmacht. Egoismus macht unser Wesen aus. Jesus musste in die Welt kommen, um uns vor dem Gericht über unsere Sünden zu befreien. Aber nicht nur, sondern um uns von Sünden zu reinigen. Und nur wenn das geschieht, können wir Gott und sein Wesen und seinen Sohn und sein Wort erkennen und an ihn glauben. Jesus musste in unserem Wesen, in unserem Herzen etwas tun. Er musste die Sünden von uns wegnehmen. Und dafür musste er am Kreuz sterben. Und genauso ist es von Anfang an verheißen, schon im Alten Bund. In den 5 Büchern Mose, 5. Mose 30, da sagt Gott, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Damit ist gemeint, dass Gott die Sünde vom Herzen wegnehmen wird, wegschneiden wird. Und was wird daraus folgen? Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Wenn Gott dir die Sünde vom Herzen nimmt, dann kannst du Gott leben. Oder Jeremia 31. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Hier ist dieses wirkliche Erkennen, diese Beziehung, dieser Glauben gemeint. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Und warum? Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Aber ist es nicht unfair? So fragen wir dann, dass allein Gott festlegt, schon vor aller Zeit festgelegt hat, so wie es die Bibel lehrt, wem er seinen Sohn geben wird, auf dass sie gerettet werden? Ist es nicht unfair, dass das alles von Gott abhängig ist? Es ist nicht unfair von Gott. Es ist Gnade von Gott. Fair, also gerecht wäre, wenn Gott die Menschen für ihre Sünden bestrafen würde. Menschen gehen nicht verloren, weil Gott ungerecht ist, weil Gott unfair ist, sondern weil sie Sünder sind, weil sie Gott abgelehnt haben, weil sie ihn nicht wollen. Und andererseits ist es so, dass Gottes vollkommenes Wesen, seine vollkommene Heiligkeit, dass er rein ist, rein von aller Sünde, von allem Bösen, und seine Gerechtigkeit die gerechte Strafe des Sünders fordert. Aber weil Gott eben auch voller Liebe ist und Barmherzigkeit, darum hat er sich entschieden, Menschen, die es eben nicht verdient haben, zu retten. Ist das fair? Ist das gerecht? Nein, das ist Gnade. Und er rettet nicht, indem er jetzt da bei einigen Menschen einfach ein Auge zudrückt. Dass er seine Gerechtigkeit unterdrückt. Gott bleibt auch in der Rettung vollkommen gerecht. Ja, gerade Durch Jesu Tod am Kreuz offenbart Gott uns seine perfekte Gerechtigkeit. Gott hat seinen Sohn zum Sühnopfer bestimmt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, lesen wir in Römer 3, Vers 25. Sünde muss gesühnt werden, sie muss bezahlt werden, sie muss wieder gut gemacht werden. Und Jesus ist unser Retter, weil er für unsere Sünden mit seinem Blut bezahlt hat, weil er den Zorn Gottes über uns getragen hat. Er hat Genugtuung geleistet. Er hat uns versöhnt. Die Lehre der Erwählung demütigt uns und zwingt uns, Gott um Gnade zu bitten. Gott sei mir Sünder gnädig. Darum betet Jesus allein für die Auserwählten, damit wir das erkennen, damit wir demütig werden. Und wie schnell werden wir wieder hochmütig? Bilden uns was auf unser Christsein, auf unsere Erkenntnis und auf unser Urteil ein. Vielleicht noch auf unsere Leistung. Alles ist uns geschenkt und wie schnell denken wir, nein, das ist doch auf meinen Mist gewachsen. Wisst ihr, dieser Hochmut, dieser Stolz, der immer wieder in uns hochkommt, auch gegenüber unseren eigenen Mitgeschwistern, über andere Christen, er ist wie ein Gift für die Liebe zueinander. Wie ein Gift für die Liebe zu Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Lehre uns ja verstehen, dass wir hinschauen und sehen, wir sind von Gott abhängig. Wir haben alles von ihm. Und so wie der andere von Gott abhängig ist, so bin ich selber auch völlig von Gott abhängig. Und wir wollen noch eine Frage stellen. Steht denn nicht in der Bibel, dass Jesus für die ganze Welt, also zunächst einmal für alle Menschen gestorben ist? Und damit kommen wir zum zweiten Grund, warum Jesus nur für Gottes auserwählte Volk bittet. Weil wir Heilsgewissheit haben sollen. Jesus betet mit diesen Worten nicht, um uns in Zweifel über die Liebe Gottes zu stürzen, sondern um unser Vertrauen darin und Freude darüber zu vergrößern. Natürlich sagt er das auch, damit wir demütig werden. Aber diese Demut, diese Abhängigkeit, die wir erkennen, ja, die Buße, die wir fühlen, die wir tun, die führt uns dann zu wahren Glauben. Tut Buße und Glauben an das Evangelium. Buße und Glauben gehören zusammen. Ich erinnere nochmal an den Vers 13 aus diesem Gebet, wo es Jesus sagt, ich bete das laut, damit es meine Jünger und damit es alle die, die das Wort dann hören, begreifen. Ich möchte, dass meine Freude in ihnen vollkommen ist. Jesus möchte mit diesen Worten nicht, dass wir jetzt anfangen zu rätseln, zu fragen, gehöre ich überhaupt zu Gottes Volk? Bin ich erwählt? Reicht Jesu Opfer für mich aus? Muss ich jetzt Angst haben, dass ich verloren gehe? Das ist es, was Jesus nicht möchte mit diesen Worten. Er möchte wohl, dass wir demütig werden, dass wir unsere Abhängigkeit erkennen. Aber er möchte dann vor allem, dass wir im Glauben gestärkt werden. Dass wir mit Freude erfüllt werden. Ich lese uns dazu nochmal die Frage 28 aus dem Heidelberger Katechismus, die wir heute schon mal hatten, auch wenn es für manche jetzt eine Wiederholung ist. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und Vorsehung Gottes? Gott will damit, dass wir in aller Widerwärtigkeit geduldig, in Glückseligkeit dankbar und auf die Zukunft hin voller Vertrauen zu unserem treuen Gott und Vater sind. Dass uns nichts aus seiner Liebe, von seiner Liebe scheiden wird, weil alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen können. Die Lehre der Vorhersehung, die Lehre der Erwählung stärkt unseren Glauben. Und ich hatte es schon gesagt, dieses Gebet Jesu wird auch das hohepriesterliche Gebet genannt. Die Aufgabe des Hohepriesters im Alten Bund war es, für Gottes Volk zu beten und Opfer darzubringen. Als Zeichen dafür hatte der Hohepriester eine Brustplatte aus Gold und auf dieser Brustplatte, die hat er sich so umgehangen, da waren dann 12 Edelsteine drauf. Und diese 12 Edelsteine standen für die 12 Stämme Israels. Und dann hatte er noch einen Stein hier und einen Stein hier auf den Schultern und in jedem Stein waren 6 Namen der 12 Stämme eingraviert. Und damit wurde zum Ausdruck gebracht, der Hohepriester, wenn er vor Gott bittet, dann trägt er Gottes Volk auf dem Herzen und seine Last auf den Schultern. Der Hohepriester ein Fürbitte für Gottes Volk, nicht für irgendwelche anderen Völker, für Gottes Volk. Und darum wird dieses Gebet Jesu mit Recht das hohepriesterliche Gebet genannt. Jesus tritt hier, wie wir es gehört haben, für das Volk Gottes ein. Und wisst ihr, was das Wunderbare ist? Wir haben das heute in der Lesung schon gehört. Jesus ist ein besserer Hohepriester als Aaron und seine Nachfahren. Jesus ist der vollkommene Hohepriester. Und das bedeutet, sein Gebet ist zu 100% wirksam. Jesus hat nicht prophylaktisch für alle Menschen gebetet, so wie es viele hier deuten. Aber der Vater hat ihn dann leider nur teilweise erhört und darum gehen Menschen verloren. Wir können nicht bezweifeln, dass Menschen nicht verloren gehen würden. Jesus hat konkret für die gebetet, die Gott ihm schon gegeben hat, damit sie definitiv errettet werden. Jesus starb mit den Worten auf seinen Lippen, es ist vollbracht. Was Jesus anfängt, das hat er auch vollendet. Sein Gebet, wie auch sein Werk, ist niemals unwirksam. Sein Tod am Kreuz war nicht unwirksam, auch nicht teilweise unwirksam. Sein Sühnewerk macht das Heil nicht nur möglich. Und dann ist es doch noch ein bisschen vom Menschen und von seiner Entscheidung abhängig. Es bewirkte das Heil der Erwählten. Und darum sind sie mit Sicherheit errettet. Reformierte Theologen sprechen vom begrenzten Sühnopfer Jesu. Limited Atonement. Und diese Formulierung ist leider etwas irreführend. Man könnte denken, dass Jesu Opfertod von begrenztem Wert sei. Das ist natürlich falsch. Jesu Opfertod ist von unermesslichem, unendlich großem Wert. Sein Sühnewerk machte das Heil nicht nur möglich, es bewirkte das Heil. Und darum ist es besser, wenn wir von einem bestimmten oder von einem wirksamen Sühnopfer sprechen. Jesus machte Erlösung und Genugtuung, Versöhnung und Sühnung nicht nur möglich, sondern er bewirkte sie wirklich für die Gläubigen, für die Erretteten, für Gottes Volk. Er erlöste den Menschen, er stillte den Zorn Gottes, er versöhnte den Menschen mit Gott und er bezahlte für seine Schuld, auch für die Schuld des Unglaubens. Es ist im Gegenteil so, dass der Arminianismus, der sozusagen den reformierten Theologen vorwirft, sie würden das Sühnopfer begrenzen, dass der Arminianismus das Sühnopfer begrenzt. Weil er sagt, ja, das Sühnopfer ist schon sehr, sehr gut gewesen, aber es ermöglicht nur die Rettung. Es vollbringt sie nicht völlig. Es ist dann noch was über. Der Mensch muss auch noch was tun. Und damit ist das Sühnopfer beschränkt. In dem Buch Die Lehren der Gnade, welches wir auch hier in der Bibliothek haben, was ich sehr dazu empfehle, wer sich mit dieser Thematik intensiver auseinandersetzen will, sehr gut geschrieben, einfach geschrieben, da steht, das Werk vom Kreuz war keine hypothetische Erlösung für hypothetische Gläubige, sondern die reale und definitive Errettung von Gottes Erwählten. Die wirksame Errettung, Versöhnung und Sühnung offenbaren die Gnade Gottes und sie lassen uns im Werk Gottes ruhen, anstatt in unseren eigenen Leistungen. Und hier kommen wir wieder zum Hauptanliegen des Gebetes und damit zum dritten Grund, warum Gott allein für die Auserwählten bittet. Weil es um die Verherrlichung Gottes geht. Wir sollen in den Werken Gottes ruhen. Wir sollen darin unsere Ruhe und unsere Freude finden, was Gott für uns getan hat. Weil er alles für uns getan hat. Gott wird verherrlicht, weil seine unermessliche Liebe offenbar wird. Aus Liebe hat er seinen Sohn in die Welt gesandt. Aus Liebe hat er die Auserwählten seinem Sohn gegeben. Aus Liebe ist der Sohn für unsere Rettung gestorben, hat er Sühnung erwirkt und hat dem Volk Gottes Erkenntnis geschenkt, ewiges Leben, wahren Glauben. Und so hat er sie Gott zurückgegeben. Gott hat sie ihm gegeben, Jesus hat sie gerettet, dass sie Gott erkennen könnten, hat sie Gott zurückgegeben. Und so endet er auch hier im Vers 10. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesu Gebet für seine Jünger wird definitiv von Gott, dem Vater, erhört werden, weil es seine Jünger, weil es auch seine Kinder sind. Und weil ihre Bewahrung und Heiligung zur Ehre des Sohnes gedient und damit natürlich zur Ehre Gottes. Sohn und Vater werden verherrlicht, weil Gott aus Liebe Menschen zur Rettung erwählte und ihre Rettung durch seinen Sohn vollbrachte. Und gerade die Erwählung, die Vorsehung Gottes macht seine Liebe noch umso herrlicher, umso größer. Viele stoßen sich daran und sagen, ist denn das jetzt wirklich ein Gott der Liebe? Aber wisst ihr, gerade dieses Thema der Vorsehung Gottes macht seine Liebe noch umso herrlicher und größer. Ich versuche euch das mal an einem Bild deutlich zu machen. Stellt euch vor, da ist ein Vater, der ist Zimmermann. Und er schenkt seinem Sohn, als der jetzt erwachsen geworden ist, oder seinem Kind, seiner Tochter, er schenkt seinem Kind ein Haus, ein richtig schönes Haus. Er schenkt es seinem Kind aus Liebe. Und wir können uns vorstellen, so ein Haus, das ist schon was. Ne? Also, wenn jemand einem anderen ein Haus schenkt, dann ist es wirklich, wow, das ist Liebe. Das ist ein Opfer. Aber hinter diesem Geschenk steckt noch so viel mehr. Denn nun geht der Vater zu seinem Kind und erklärt ihm, was dahinter steckt. Als er erfahren hat, dass er ein Kind bekommt, als das Kind noch gar nicht geboren wurde, da hat er den Plan gefasst. Ich möchte mein Kind was Gutes tun. Ich möchte ihm meine ganze Liebe zeigen. Ich möchte wirklich ihm helfen. Und hat den Plan gefasst, ich glaube, es wäre gut, wenn ich ihm, wenn er dann erwachsen wird, ein Haus schenken kann. Und dann hat er angefangen, eine Zimmererlehre zu machen und dann noch seinen Meister zu machen. Und dann hat er viel, viel gearbeitet und gespart. Und dann hat er angefangen, dieses Haus zu bauen und hat all seine Mühe reingesteckt und hat viele Opfer gebracht. Und als es fertig war, da kam der Moment, wo er das Haus seinem Sohn, seinem Kind, seiner Tochter geschenkt hat. Ich denke immer, mein Sohn. Wisst ihr, das Haus ist ein Zeichen seiner Liebe. Aber diese Geschichte dahinter, dass er sozusagen sein ganzes Leben lang schon daran dafür gewirkt hat, dass er schon diesen langen, langen Plan hatte, den er verfolgt hatte, bis es nun zur Vollendung kam, das macht die Liebe noch viel herrlicher, viel größer. Natürlich wird das Kind das Haus lieben, weil es erkennt, mein Vater hat es mir geschenkt. Aber es wird noch viel mehr den Vater lieben, weil es durch das Haus und alles, was dahinter steckt, durch diesen langen Plan erkennt, mit welcher tiefen Liebe der Vater sein Kind geliebt hat. Und so ist es mit Gott zu uns. Gott sagt zu seinem Volk, und zwar zu seinem Volk, was noch mitten in Sünden steckt, was immer wieder Gott abwählt, was immer wieder sich gegen Gott stellt und Gott hasst und Götzen anbetet und alle schlimme Sachen macht. Gott sagt zu diesem Volk, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, mit ewiger Liebe. Nicht, ich habe mich jetzt durchgerungen, dich doch wieder anzunehmen. Nein, mit ewiger Liebe. Von Ewigkeit her habe ich dich geliebt. Gibt es eine größere Liebe? Nein, es gibt keine größere Liebe. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Und damit kommen wir zum Schluss. Und ich möchte uns noch drei Anwendungen mit auf den Weg geben. Vielleicht auch Klärungen nochmal dazu. Die erste Sache, die ich sagen möchte, die ich euch mitgeben möchte, ist, wir tragen Verantwortung. Wir tragen Verantwortung. Wir dürfen nicht das gegeneinander ausspielen, was Gott selbstverständlich in seinem Wort nebeneinander stellt. Nicht nur hier, wo steht, dass Jesu Jünger die sind, die sein Wort bewahrt haben und angenommen haben und geglaubt haben und gleichzeitig direkt daneben, direkt im selben Satz, sind es die, die Gott seinem Sohn gegeben hat. Immer wieder finden wir in der Bibel Stellen, wo wir beide Dinge, ja, die menschliche Verantwortung und die souveräne Gnade Gottes in einem Vers, an einer Stelle haben. Das Johannesevangelium beginnt damit. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und diese berühmte Stelle aus dem Philipper lese ich uns noch. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Ratschluss. Der Mensch trägt für sein Tun Verantwortung, auch wenn wir Verantwortung und Souveränität in unserem begrenzten Erkenntnis nicht in Einklang bringen können. Und noch etwas ist wichtig: Wenn Gott einen Menschen errettet, wenn Gott uns Erkenntnis schenkt, dann trägt dieser Mensch noch viel mehr Verantwortung. Das Evangelium macht uns nicht passiv, sondern aktiv. Wir leben in einer Beziehung mit Gott. Wir sind nicht Gottes Marionetten. Und das führt uns noch zu zwei weiteren Anwendungen. Die zweite, die ich hier habe: Jesus kennt die Seinen, aber wir, die wir die Seinen sind, kennen sie oftmals nicht. Und deshalb sagt die Bibel deutlich, wir sollen für die ganze Welt beten. 1. Timotheus 2, Vers 1: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Fürbitte ist unser Auftrag. Und wenn wir auch nicht in die Herzen schauen können, wenn wir auch nicht Gottes Ratschluss in der Weise erkennen können, wie es Jesus wissen durfte, erkannt hatte, so dürfen wir wissen, dass auch unsere Gebete im Namen Jesu wirksam sind. Nicht auf diese Weise, wie Jesu Gebet wirksam war, aber unsere Gebete sind auch wirksam. Warum? Jesus ist unser Hohepriester, der auch jetzt für uns eintritt vor Gottes Thron. Ich bete für dich. Wenn ihr das jemand sagt, oder wenn ihr das von jemand hört, dann sollte das für uns nie zu einer Floskel werden. Ich denke an dich, ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir noch was, ich bete für dich. Naja, ob das eine Rolle spielt oder nicht, völlig egal. Nein. Das darf nie zu einer Floskel werden. Ich bete für dich. Damit können wir Großes bewirken. Wisst ihr, wenn ich ein Bittschreiben für jemand oder für mich schreiben würde, und zwar zum Bundespräsidenten oder zur Bundeskanzlerin, ich, Ludwig Rühle, Pastor einer Kleingemeinde aus Osnabrück, was denkt ihr, wie weit das dieses Bittschreiben reichen kommen würde? Gut, die Post würde es erstmal nach Berlin bringen. Aber es würde nie und nimmer auf dem Schreibtisch von Angela Merkel oder von Joachim Gauck landen. Nie und nimmer. Wenn wir beten, dann gelangen alle unsere Gebete auf den Schreibtisch Gottes. Weil Jesus als unser Hohepriester vor Gottes Thron steht und dort für uns eintritt. Und noch eine dritte Anwendung. Und zwar ist dieser Text von heute eine Motivation zur Mission für uns. Und wie meine ich das? Gott hat bestimmt, dass Ungläubige durch das Zeugnis von Gläubigen zum Glauben kommen sollen. Und wenn wir durch Tat und Wort Zeugnis geben, dann dürfen wir das mit großer Zuversicht tun. Unsere Mission, unsere Evangelisation ist eben nicht von dem Wohlwollen der Ungläubigen oder vielleicht sogar von unseren Überredungskünsten abhängig, sondern von Gottes Gnade und von dem wirksamen Werk Jesu. Und deshalb gebt gerne und gebt mutig Zeugnis. Gott hat euch viel Frucht verheißen. Gott will durch euer Zeugnis wirken. Gott hat Menschen dazu bestimmt, gerettet zu werden. Und Jesu Werk bringt wirksame Rettung. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.